der Curacon Podcast. Hier sind Daniela und Susanne und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei Curacon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Heute sprechen wir mit Sarah Ottenjan aus dem Research und bei ihr dreht sich alles um Daten und Datenaufbereitung.
Und dass es hierfür meist 5 Schichten braucht und was das Ganze mit einer Datenknetmaschine zu tun hat, das erfahren wir in diesem Podcast.
Begriffe wie Research und Data Analytics klingen zunächst nach Spezialwissen. Und tatsächlich bildet nicht jede Prüfungsgesellschaft diese Bereiche umfassend ab. Man kann also auch ohne, aber man verzichtet auf wichtige Erkenntnisse. Heute sprechen wir mit Sarah. Und mit ihrer Leidenschaft für Daten versteht man schnell, wie essentiell gut aufbereitete Daten auch für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft sind. Ja, hallo Sarah, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, für ein kleines Gespräch mit uns beiden.
Ja, schön, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ja, Sarah, wir freuen uns sehr auf das Gespräch heute mit dir und steigen jetzt gleich in deine tägliche Arbeit ein. Wenn du jemandem erzählst, dass Data Analytics dein berufliches Leben ist, was hörst du am häufigsten? Gibt es typische Reaktionen aus deinem Umfeld?
Man muss immer sehr weit ausholen, bis Menschen verstehen, was man macht. Also alle so, okay, verstehe ich nicht. Also manchmal reduziere ich das dann auf Dinge, die Menschen kennen. Zum Beispiel, ich jongliere viel mit Zahlen, ich vergleiche Unternehmen oder ich schraube in Daten rum. Das sind so immer die ersten Dinge, die ich so dann von mir gebe, je nachdem, aus welchem Kontext die anderen Menschen kommen.
Gibt es denn auch typische Vorurteile, die dir immer wieder begegnen? Gerade als Frau bist du ja in so einem Tech- oder Datenberuf vielleicht eher die Ausnahme. Hast du da noch Anekdoten, die du teilen kannst?
In der Regel komme ich ganz gut weg bei solchen Vorurteilen, weil ich einen sehr technikinteressierten Freundeskreis besitze. Ich werde schnell als Nerd abgestempelt, was mir allerdings gut gefällt, muss ich gestehen. Also ich sage immer so, ich arbeite mit Zahlen und habe so einen nerdigen Einschlag dabei. Ich habe sehr viele Freunde, die aus dem Informatikbereich kommen. Ich habe Freunde aus der Wissenschaft und dann ist es manchmal gut, sich zu verständigen auf jeden Fall.
Da wäre ich gerne mal bei so einem Spieleabend dabei oder so. Da wäre ich wahrscheinlich sofort raus.
Ja, aber das ist schön. Spieleabende kann man tatsächlich in dieser Kombination wirklich schön machen, weil man da manchmal auf so eine Metaebene abrutscht, die nicht jeder versteht. Das ist manchmal auch lustig, ja. Also Spieleabende kriegst du mich immer mit.
Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal so über so ein paar Vorurteile in Sachen IT-Nerd und ich fand auch so schön, du hast gerade gesagt, Datenschrauben, das klingt jetzt auch schon so richtig nerdig. Aber jetzt sind wir schon so eingestiegen in die Vorurteile, aber lass uns doch mal 3 Schritte zurückgehen. Was schraubst du denn genau? Also wie sieht dein Aufgabengebiet so aus?
Der erste Schritt ist immer zu überlegen, wie baut man Daten eigentlich auf, damit man sie nachher gut auswerten kann. Also die meisten Daten kommen, sind Wirtschaftsdaten, sind Daten, die Unternehmen beschreiben. Das heißt also, wie viel Umsatz machen sie, aber auch wie viele Beschäftigte haben sie oder was haben sie so für ein Leistungsportfolio. Und wichtig ist, dass man diese Daten dann einteilt in Stammdaten, also zu wem gehören diese Daten eigentlich, und Bewegungsdaten, also die Daten, die sich dann entsprechend verändern, je nachdem, im Zeitablauf zum Beispiel. Und da ist eigentlich am relevantesten der Datenaufbau und vorher schon die Überlegung, was will ich eigentlich nachher mit diesen Daten machen? Und in der Regel gibt es dann bei uns mehrere Schichten, also so eine Rohdatenschicht, wo die Daten erstmal in ihrer unreinen Form reinkommen. Dann gibt es so eine Sortierungsschicht, da werden die alle dann aufbereitet. Und wenn die dann aufbereitet sind, kann man sie entsprechend verdichten und dann entsprechend auswerten. Das ist dann also immer so ein Mehrklang, den man auch, wenn man jetzt nicht in einer Datenbank arbeitet, sondern das vielleicht nur auf Excel-Basis oder sowas mal Daten auswertet, immer so im Hintergrund ist, damit man weiß, was hinten hinten rauskommt. Deswegen ist immer wichtig, vorher mit den Menschen gut zu sprechen, was sie eigentlich haben wollen, damit man nicht nachher auf dem Schlauch steht, weil man die Daten in einer völlig anderen Form aufbereitet hat.
Genau, also dann oben ist dann die Ernteschicht und alles, was ihr da drunter gemacht habt.
Genau. Ja. Wir haben so in 5 Schichten erledigt eigentlich, bevor dann das rauskommt, was der Prüfer haben will oder der nicht der Prüfer. Es kann auch ein Unternehmensberater oder eine Unternehmensberaterin sein oder auch theoretisch aus der Steuerberatung. Unsere Kollegen, in der Regel sind es interne Kunden, die dann die Daten haben und dann entsprechend weiter verarbeiten. Genau.
Also die sehen dann das Endergebnis sozusagen und die Hauptarbeit, um dorthin zu kommen, liegt eben bei euch im Bereich.
Ja, und wir kennen das auch schon, dass das, wenn man erstmal ein Ergebnis geliefert hat, dann oft so, oh, das könnt ihr dann vielleicht auch noch dies und jenes. Und wir probieren an der Stelle natürlich schon möglichst viel zu antizipieren, dass falls jemand dann uns noch nach einem zweiten Datensatz fragt, wir in der Regel schon vorbereitet sind. Deswegen haben wir auch irgendwann angefangen, unsere Daten komplett neu zu strukturieren. Früher gab es so eine andere Welt und mittlerweile haben wir das im Prinzip versucht so zu bauen, dass man möglichst flexibel auf alles reagieren kann.
Und entsprechend professionalisiert habt ihr das.
Ja. Das, genau, bleibt nicht aus.
Ja, Daten sind überall. Das hört man jetzt ja schon auch aus dem raus, was du gerade sagst. Man kennt es ja auch selber aus seinem Alltag, wo man nicht überall Daten erzeugt, teilweise ohne das eigene Wissen oder dass man bewusst drüber nachdenkt. Warum genau sind denn Daten so entscheidend für Unternehmen, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen aus deiner Sicht?
Ja, Daten bringen Transparenz. Daten ermöglichen, Dinge auch einfach einzuordnen. Manche Daten werden erst aussagekräftig, wenn man sie mit anderen Daten kombiniert. Also wenn ich dir jetzt sage, ein Unternehmen hat 1 Million Umsatz, dann denkst du dir, ist halt eine Zahl. Aber wenn man dazu noch sagt, ja, aber sie haben auch 100.000 Euro Jahresgewinn gemacht, dann kommt da plötzlich sowas wie eine Rentabilität bei raus. Oder wenn ich sage, ein Unternehmen hat 1 Million Umsatz, aber hat vielleicht, keine Ahnung, gar nicht großes Geschäft dahinter, also ist vielleicht eine reine Vermögensverwaltung, dann sagt das einfach auch was darüber auf, wie Umsatz generiert wird. Und so ist eigentlich das Spannende nicht das eigentliche einzelne Datum, sondern immer die sinnvolle Kombination von verschiedenen Daten und auch entsprechend dann die Aussagekraft, die sich dann daraus auch ergibt. So.
Was ist nochmal dein Background? Vielleicht kannst du nochmal kurz ein paar Sätze über dich sagen. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass genau so diese Kombination aus, ich habe irgendwie die betriebswirtschaftliche Sicht, aber auch ein Faible für Daten, Zusammenhänge. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, weil das bestimmt auch interessant ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, tatsächlich liegt das, glaube ich, daran, dass ich gar nicht so spezialisiert gestartet bin. Also ich habe ein stinknormales Abitur gemacht, habe dann aber dual studiert, habe eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht und parallel BWL studiert mit einem Controlling-Schwerpunkt. Also im Studium hat mich sowas wie Controlling und Zahlen und so immer interessiert. Dann habe ich einige Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet und dort im Risikomanagement und habe dementsprechend sehr viel mit Daten gearbeitet, hatte aber auch gleichzeitig immer die betriebswirtschaftliche Brille auf, weil ich mir auch sowas wie Kontrahentenrisiken angeguckt habe, also das Ausfallrisiko von Unternehmen und dementsprechend auch immer eine Bilanz oder eine G&V da liegen hatte, um mir anzuschauen, gibt es da irgendwelche Gefährdungsbereiche, die man sich anschauen muss. Und dann habe ich im Rahmen der Elternzeit nach meines zweiten Kindes noch ein Masterstudium parallel gemacht und habe da dann einen Finance-Schwerpunkt auch gehabt. Und hatte dann nach Ende des Studiums das dringende Bedürfnis, mich so ein bisschen umzuorientieren und hatte mich dann initial bei Curacon tatsächlich auf eine Controlling-Stelle beworben. Und daraufhin hat sich dann die Assistenz von nun dem damaligen Unternehmensberatungsleiter bei mir gemeldet und gesagt, Frau Ottenjan, wir haben da etwas ganz Brillantes, wo wir finden, wo Sie noch viel besser hinpassen. Und so bin ich tatsächlich dann auf den Posten gekommen, wo ich jetzt eigentlich sitze, nämlich so eine Datenknetmaschine und Benchmarking-Erstellerin für Kollegen und für unsere Mandanten. Und ja, So ist das eigentlich entstanden. Deswegen bin ich jetzt hier und tatsächlich war der Bereich damals in den Kinderschuhen und hat sich jetzt entsprechend die letzten Jahre nicht nur durch mich, sondern durch einfach das komplette strategische Umfeld auch sehr stark weiterentwickelt.
Und wir können bestimmt alle sagen, du wärst garantiert auch eine großartige Controllerin bei uns geworden, aber als Datenknetmaschine bist du bei uns wirklich perfekt angekommen. aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sie es mit den Daten ganz genau nimmt. Also, dass du viel, viel Liebe fürs Detail hast. Ich weiß, dass wir auch schon uns ordentlich in Köpfen hatten, wann der Mittelwert bzw. der Median verständlicher ist für den Leser und so. Das heißt, die Liebe zum Detail ist da echt essentiell und ihr seid für mich so ein bisschen die Hüter des Heiligen Grals. Aber neben den Hütern des Heiligen Grals muss es ja auch noch die Boten nach draußen geben. Also insofern, erzähl mal so ein bisschen, wie das im Team funktioniert. Also wie ihr durch die 5 Schichten zur Ernte für die Kollegen kommt.
Ja, genau. Es gibt immer die Kolleginnen und Kollegen, die so das Ohr am Markt haben und an uns dann auch herantreten, was eigentlich so der Wunsch des Mandanten ist. Und wir schauen dann in der Schicht darunter nach, wie sortieren wir die Daten am besten, auch auf die letzte Nachkommastelle genau in dem Moment dann, um die Sachen so bereitzustellen, wie es dann der Mandant auch gebraucht. Weil wir sind dann ein bisschen im Detail und liefern das nach außen. Und dann haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die dann einfach zum Mandanten laufen und dann das quasi nochmal in neue Worte fassen, was wir auf der Datenebene herausgefunden haben. Weil natürlich dann auch der ganze Kontext des Mandanten nochmal damit eingefasst werden kann. Also wenn ich jemandem sage, die Personalaufwandsquote ist 70%, ist das vielleicht eine schöne Information. Aber der Mandant hätte vielleicht ganz gerne gewusst, in welcher Form das bei ihm im Unternehmen relevant ist. Deswegen ist das total wichtig, dass wir da ganz bunt aufgestellt sind, ganz viele verschiedene Menschen im Team haben, ganz viele verschiedene Disziplinen, sodass dann eine Hand in die andere übergreift, um dann entsprechend das dem Mandanten beste Ergebnis liefert. Und gleichzeitig ist es manchmal auch umgekehrt, wo dann eine Frage an uns herankommt und wir sagen, ja, na klar können wir das, weil die Daten einfach entsprechend schon so aufbereitet sind. Das heißt, diese Liebe zum Detail ist total relevant, weil nur dann kann man auch Aussagen oder kann man auch valide Aussagen treffen, weil nur viele Daten zu haben von ganz vielen Jahresabschlüssen, aber dabei ist es dann eine Gärtnerei, ein Zirkus und ein Krankenhaus, dann haben wir da nichts von, sondern die müssen ja auch in irgendeiner Form zusammenpassen. Und so arbeiten wir im Prinzip meistens oder also meistens treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Also es kommen immer viele Ideen von außen. Wir haben natürlich auch Ideen und wollen unsere Daten so breit aufbauen, dass wenn jemand uns zu einer, ich sag mal, benachbarten Frage was fragt, wo wir sagen, okay, wir können, wenn wir das jetzt aufbereiten, auch folgende Kontexte mit bearbeiten, dann haben wir das im Prinzip immer schon im Hinterkopf und probieren das mit auszuarbeiten oder zumindest anzulegen. Also viele Dinge sind bei uns auch so angelegt und werden dann erst ausgearbeitet, wenn jemand speziell genau danach fragt. Aber wir probieren das so zu machen, dass das Weiterarbeiten dann nicht mehr so viel Arbeit ist. Also So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Es ist aber trotzdem immer wieder eine Herausforderung, transparent zu machen, was einfach möglich ist und was schwierig möglich ist, weil das einfach dann mit der Architektur der Daten zusammenhängt.
Seid ihr immer einen Schritt voraus schon?
Das ist unser Plan zumindest. Das gelingt natürlich nicht immer und wir probieren uns immer wieder dafür Freiräume zu schaffen, aber das ist natürlich im normalen Tagesgeschäft nicht immer möglich.
Gab es denn schon mal etwas richtig Überraschendes, Unerwartetes, das ihr nur anhand der vorliegenden Daten herausgefunden habt?
Vielleicht spannend dazu, als so das ganze Thema Energiekrise hier in Deutschland so groß war, kam die Frage auf, sehen wir das eigentlich auch in den Daten der Mandanten? Also sieht man eigentlich den Energieverbrauch, der irgendwie bei den Mandanten angelegt ist? Und wie sehr belastet das Mandanten denn auch? Weil zum Beispiel ein Krankenhaus, was viele große medizinische Geräte unterhält, hat einen entsprechend hohen Energieverbrauch. Und bei solchen Häusern sah man dann, konnte man eine Energiekostenquote bilden und konnte an der Stelle dann tatsächlich in den Zahlen sehen, dass Krankenhäuser davon zum Beispiel betroffen sind. Wir haben dann probiert, wieder Quotienten zu bilden wo man dann sagt, okay, wenn ich mir jetzt die Energiekosten eines Krankenhauses angucke und stelle sie dem Umsatz gegenüber und ich gucke mir gleichzeitig an, wie viel Jahresgewinn macht denn so ein Unternehmen und stelle das dem Umsatz gegenüber, dann kann man ja ziemlich schnell sehen, wie viel, wenn man jetzt alles andere mal außer Betracht lässt, so ein Energiekostenanstieg sich dann plötzlich auch auf das Jahresergebnis auswirkt, weil man ja immer auch weiß, dass all die Kosten, die Krankenhäuser haben, nicht immer eins zu eins direkt wieder bei den Kostenträgern verhandelt werden können. Und solche Informationen sind dann von unserer Seite, glaube ich, spannend, weil wir sie einfach aus der Schublade holen können. Manchmal nerven wir natürlich Menschen damit, wenn wir sagen, wir hätten gerne auch die Energiekosten von Krankenhäusern und so. Aber wenn wir die Zahlen dann haben, dann freuen sich alle darüber, dass wir sie dann doch so hartnäckig eingesammelt haben.
Jetzt hast du so schön über Krankenhäuser so ganz konkret und Energieverbrauch in Krankenhäusern ganz konkret gesprochen. Und das ist ja so ein bisschen die Spezifika, dass wir in diesen Branchen Gesundheit und Sozialwirtschaft unterwegs sind. Verändert das so den Blick? Also ist dein Blick auf Krankenhaus, wenn du jetzt das nächste Mal irgendwo unters Messer müsstest, oder dein Blick auf Altenhilfe, oder ist der verändert dadurch?
Ja, schon. Und zwar, also eigentlich im doppelten Sinne positiv, weil man einmal das, was man im Studium gelernt hat, viel praktischer erfährt, weil natürlich auch viele Dinge, die man im Studium gelernt hat, gar nicht vorkommen oder andersrum, beziehungsweise spezifischer sind. Und gleichzeitig habe ich nur in der letzten Woche noch die Anekdote gehabt, da war ich privat im Krankenhaus mit einem meiner Kinder und habe dann beim Rausgehen nachher zu meinem Chef nun gesagt, ich glaube, die könnten dringend mal eine Unternehmensberatung gebrauchen und ein paar Prozesse optimieren. Und auch sowas wie Sonderposten zum Beispiel in der Bilanz habe ich im Studium nie was von gehört. Aber es ist natürlich, wenn ein Krankenhaus keine Sonderposten in der Bilanz stehen hätte, dann hätte das ein echtes Problem. Also dementsprechend, ja, ist es doch eine sehr schöne Verbindung zwischen Theorie und Praxis, die man dadurch erfährt.
Wir können, glaube ich, nicht mit dir über Daten und auch diesen Theorie- und Praxisbezug reden, ohne nicht auch einmal über KI gesprochen zu haben. Das ist wahrscheinlich sowieso schon dein totaler Alltag. Und Data Analytics ohne KI ist, glaube ich, undenkbar. Aber was ist so deine Einschätzung? Wo geht da die Reise hin und welche Rolle spielt es vielleicht auch heute schon in deinem Arbeitsumfeld?
KI ist für uns im Team schon jetzt ein Arbeitskollege, der uns immer wieder zuarbeitet, der uns auch an vielen Stellen die Horizonte erweitert, weil natürlich da andere Daten miteinander kombiniert werden können, als wir das im Prinzip einfach so könnten. Und dementsprechend sind wir da, glaube ich, erst am Anfang. Da wird noch ein bisschen was nachkommen. Allein das Thema Programmierung angeht. Wir benutzen bei uns ganz, oder wir skripten sehr viel bei uns im Bereich und sind, ich persönlich zum Beispiel habe keinen Hintergrund, was die Informatik und so weiter angeht, aber habe natürlich, bin Autodidakt, habe sehr, sehr viel dazugelernt und durch präzises Prompten kann man der KI natürlich an der Stelle die KI sehr stark zu Hilfe nehmen, um zum Beispiel dann auch kleinere Programme zu schreiben, die entsprechend dann helfen, die Daten entsprechend zu analysieren.
Aber ohne so ein bisschen Verständnis dafür und Hintergrund dazu wird es auch nicht.
Ach so, genau.
KI wird es ja nicht
genau
alleine rocken, ne?
Nein, also das ist es. Man muss immer grundsätzlich verstehen, wie die Materie funktioniert, damit man dann den Prompt auch so aufsetzen kann, dass die KI das auch umsetzen kann. Also wenn ich gar keine Grundidee davon habe, wie ein Programm funktioniert oder wie Programmieren funktioniert, dann kann ich auch keinen Prompt aufgeben, der entsprechend gut mir das Programm erstellt. Das ist, glaube ich, immer die Grundlage von allem. Also KI ist immer eine sinnvolle Ergänzung, aber man muss eben auch wissen, wie man sie zu nutzen hat.
Wenn ihr schon immer einen Schritt weiter denkt, dann mit der KI 5 Schritte weiter, dann kann das ja nur großartig werden. Was sind denn deine 3 wichtigsten Tipps für alle, die jetzt vielleicht nach diesem Gespräch denken, Mann, will ich auch gerne hin, ich würde auch gerne in die Welt von Research und Data Analytics ein- oder vielleicht auch umsteigen wollen. Hast du so ein paar Hands-on-Tipps, egal ob für Frauen oder Männer, weil der Bereich ist einfach für beide interessant, ja.
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man neugierig ist und immer Lust hat, Dinge weiterzudenken. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man gerne so beides hat. Das heißt, man wäre auf diesem Posten nicht glücklich, wenn man ein reiner Theoretiker ist, weil man nur sich die Zahlen anguckt. Und man wäre auf dem Posten aber auch nicht glücklich, wenn man jetzt nur die fachliche Brille auf hätte. Also das Spannende ist eigentlich genau die Verbindung von beiden. Und wenn man so sich für beides so ein bisschen begeistern kann, also inhaltlich die Branche spannend findet und gleichzeitig gerne mit Daten arbeitet, ist man da genau richtig. Ein dritter wäre, man muss auf jeden Fall kompatibel sein mit anderen Menschen. Man muss andere Menschen mögen und man muss andere Menschen verstehen wollen. Und man muss verstehen wollen, was andere Menschen gerne wollen. Also ich glaube, man ist, obwohl man natürlich so ein bisschen die Daten im Kämmerlein bearbeitet, immer im Unternehmen, man muss kommunikativ sein und verstehen, was die anderen wollen. Das wäre vielleicht mein dritter Tipp. Also Neugierde, gerne beide Sichten und Kommunikation.
Ja, und ich glaube, in dem letzten Punkt, den du gesagt hast, steckt ja auch ganz viel von diesem Thema Dienstleistung. Denn wofür machen wir diese wirklich aufwendigen Datenmodelle? Machen wir ja, um unserem Mandanten die Transparenz zu geben. Ne? Das heißt also, ich glaube, so diese Dienstleistung, je besser wir das machen, desto mehr Klarheit hat er um, keine Ahnung, das Krankenhaus, die Altenhilfeeinrichtung, die Werkstatt zu steuern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, dieses, wofür machen wir das? Damit es richtig interpretiert werden kann und damit daraufhin die richtigen Empfehlungen ausgesprochen werden können. Das bedeutet immer, dass man auch ein bisschen Spaß hat, dem anderen dabei zu helfen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Und bei allen drei Tipps können wir ja auf jeden Fall sagen, trifft alles auf dich zu. Von daher hast du mit deiner
Auswahl
alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und du bist die perfekte Besetzung für diese Stelle.
Ich fühle mich auch pudelwohl hier, muss ich gestehen, weil wir einfach ein tolles Team sind. Also Research intern natürlich, aber eben auch im ganzen Unternehmen.
Und dann ist sie auch noch Staffelläuferin und auch noch Triathletin. Und
das ist echt.
Staffeltriathletin.
Du bist
ich
auch
nehme nur
Staffel
den Schwimmteil. Das stimmt. Genau, beides. Genau. Also beim Triathlon ist es dann der Schwimmteil.
Genau. Sarah als Universalwaffe.
Das ist ein super
Antibiotikum, haben wir damals nie gesagt.
Sarah, unser Breitband-Antibiotikum. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin zugegeben in meiner täglichen Arbeit echt weit weg von dem, was ihr so macht. Deswegen war es für mich jetzt super interessant, da auch mal tiefer einzusteigen. Und das geht bestimmt vielen, die hier zuhören, genauso. Vielen Dank.
Und ich werde jetzt unsere Studien, wenn ich sie nochmal richtiger lese und bewusster wahrnehme, werde ich mir immer dieser fünf tiefen Ebenen darunter bewusst sein. All der Arbeit, die darunter schon bestellt wurde.
Ja, das ist gut.
Dankeschön.
Sehr gut.
Ich danke euch. Das war sehr schön.
Das war unser Reingehört für heute. Auf bald.